Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Eilroggen. Guten Tag. Am 4. November 1989, da fand in Berlin die erste genehmigte nichtstaatliche Demonstration in der Geschichte der DDR statt. Und doch wird dieser Tag in der Rückschau oft vergessen. Überdeckt von jenem Tag 5 Tage später, dem 9. November, als in der Nacht die Mauer fiel und die Welt schon wieder eine vollkommen andere war. Auf der großen Demo auf dem Alexanderplatz entdeckte die Bevölkerung der Hauptstadt der DDR die demokratischen Kräfte, die in ihr wuchsen. Mit Rednern wie Christa Wolf, einmal im Leben zur rechten Zeit, da sollte man an Unmögliches geglaubt haben. Stefan Heim und Friedrich Schorlemmer. In dieser Woche reden viele, auch in diesem Programm, über den Fall der Mauer. Wir reden heute über das historische Ereignis der friedlichen Revolution und den Versuch, dieses Ereignis wieder erlebbar zu machen. Schon 30 Jahre danach, da verblasst so manche Erinnerung, Zeitzeugen, Parteien und Institutionen ringen um die Deutungshoheit. Im Jubiläumsjahr 2019 entspann sich in den Medien eine umfangreiche Debatte über die Frage, wem die friedliche Revolution eigentlich gehöre. An dieser Debatte beteiligt sich auch die AfD, etwa mit Slogans vor den Landtagswahlen wie »Vollende die Wende« oder auch »Werde Bürgerrechtler«. Heute nun hat die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zu einer Konferenz eingeladen. Ihr Thema: 30 Jahre friedliche Revolution, nicht vergessen, Rufzeichen, nichts gelernt. Claudia van Laak war bei der Konferenz dabei. Frau van Laak, wie begründet die AfD denn, dass sie sich so für das Thema friedliche Revolution engagiert?
Ja, Frau Eilroggen, die AfD behauptet, dass sich die Forderungen der friedlichen Revolution spiegelten im Selbstverständnis und der Programmatik der AfD. Ein Beispiel: Es wurde ja zunächst skandiert, wir sind das Volk, und nach dem Mauerfall hieß es dann, wir sind ein Volk, und die AfD behauptet nun, dieser Nationalstolz, der sei wichtiger Bestandteil der friedlichen Revolution gewesen, und dies setze eben die AfD fort. Andere Punkte werden genannt: das Eintreten für ein selbstbestimmtes Deutschland gegen ideologische Gängelung und für direkte Demokratie. Da sieht die AfD Parallelen. Und gleichzeitig, Sie hatten es schon gesagt, zieht sie eben Parallelen zwischen der DDR und der heutigen Demokratischen Bundesrepublik und suggeriert im Grunde, dass die Systeme ganz ähnlich sind. Also der Fraktionschef der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, und er ist auch Parteivize, Georg Pasterski, er sagte soeben, die BRD sei noch nicht die DDR. Betonung liegt auf noch, also Meinungsfreiheit sei in Gefahr, Versammlungsfreiheit, das Internet werde zensiert und in die Eigentumsrechte werde eingegriffen, so die Argumentation.
Interessant daran ist ja, die AfD inszeniert sich nicht mehr nur als, ich sag mal, Anti-Establishment-Partei, sondern sie stilisiert sich ja zu einer Art Opfer. Man denke zum Beispiel an Björn Höcke, der im Juli bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Cottbus ja sagte, es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe Freunde.
Obwohl er gar kein DDR-Bürger war. Ne?
Das sei noch hinzugefügt, genau. Wieso identifiziert sich denn ausgerechnet die AfD mit den Revolutionären, also die die DDR als Unrechtsstaat an den Pranger stellten? Haben Sie dazu was erfahren auf der Veranstaltung?
Naja, die AfD nutzt ja grundsätzlich sehr, sehr geschickt Lücken, die andere Parteien hinterlassen. Und in diesem Fall ist es ähnlich. Also es war ja eigentlich auch schon Pegida, die da versucht haben, diese friedliche Revolution zu kapern. Sie haben ja da diese Montagsdemonstration organisiert und skandiert, wir sind das Volk. Heute trat nun eine frühere Bürgerrechtlerin auf, Vera Lengsfeld. Sie hat da wirklich einen politischen Weg gemacht von ganz links. Sie war früher in der SED. Inzwischen ist sie ganz rechts, erst bei den Grünen, dann bei der CDU. Jetzt steht sie da AfD nah. Und vielleicht hören wir mal ihre Argumentation.
Wie ist die Situation heute? Man braucht gar keine Vergleiche zu bemühen, weil einen die ins Auge springen. Nicht mehr Recht und Gesetz sind die höchsten Instanzen im Deutschland der heutigen Tage, sondern eine Hypermoral. Eine Hypermoral diktiert von unseren Eliten, eine Hypermoral, die wahrhaft beängstigend ist. Denn um dieser höheren Moral willen wird regelrecht die Außerkraftsetzung von Gesetz und Verordnung gefeiert und gefordert.
Lengsfeld rief dann noch dazu auf, die friedliche Revolution zu verteidigen. Und wenn man wie damals diesen Mut fasse, dann würde man auch diese Aufgabe meistern. Was sie allerdings nicht sagte, was will sie eigentlich für ein System? Also das blieb da im Dunkeln.
Vielleicht kommen wir noch auf andere Bürgerrechtler zu sprechen. Es gibt zwar einige wie Vera Lengsfeld, die jetzt AfD-affin durchaus sind, aber es gibt ja auch andere Stimmen, vielleicht von anderen Bürgerrechtlern. Gibt es gar keinen Konsens, kann man das so sagen, unter diesen DDR-Bürgerrechtlern? Gibt es Stimmen, die sich auch gegen die AfD
Ja, die gibt es. Das war ja keine homogene Gruppe. Und nicht alle, die gegen die DDR waren, waren gleichzeitig lupenreine Demokraten. Das ist auch klar. Aber ein großer Teil von ihnen wehrt sich gegen diese Vereinnahmung der friedlichen Revolution durch die AfD. Da gibt es ein Papier, das hatte unter anderem Rainer Eppelmann unterschrieben, auch Bettina Wegner, Jan-Josef Liefers. Darin heißt es, die AfD verbreite Geschichtslügen. Und Tom Sello, der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte, der hat es auf der Konferenz heute ganz gut auf den Punkt gebracht.
Die friedliche Revolution hat 1989 die SED-Diktatur zu Fall gebracht. Was soll heute zu Fall gebracht werden? Unsere Freiheit, die 1989 von den Menschen in der DDR erkämpft worden ist? Wer Slogans wie "Vollende die Wende" propagiert, unterscheidet nicht mehr zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Freiheit und Unfreiheit. Dahinter steckt keine Aufklärung, sondern eine Verharmlosung der kommunistischen Diktatur.
Soweit Tom Sello, der Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Berlin.
Claudia van Laak über eine AfD-Veranstaltung zur Frage, wem die friedliche Revolution heute gehört. Vielen Dank. Und wer sich die kompliziert gewordene Welt nicht mehr allein erschließen möchte, zum Beispiel wenn es um die Frage geht, ob es denn jetzt moralisch vertretbar ist oder nicht, dass Peter Handke den diesjährigen Literaturnobelpreis erhält, dem liefert der Surkamp Verlag nun eine sogenannte Materialdarreichung. Gedacht vor allem für die Länder, die den österreichischen Schriftsteller nicht im Original lesen können, sondern in einer Übersetzung. Handkes Bücher sind in 70 Sprachen erschienen. Die Kritik und die App seit Bekanntgabe des Preisträgers durch das schwedische Komitee nicht ab. Sie richtet sich vor allem gegen Handkes Äußerungen über die Jugoslawienkriege der 90er Jahre. Dort warb er um Verständnis für die serbischen Interessen. Lange hat sich der Surkamp Verlag aus der Kontroverse um Handke und dessen politischen Impetus herausgehalten und damit aus der Frage, wie ein ästhetisches Werk zu bewerten ist, dessen Urheber nicht ohne Widersprüche den demokratischen Wertekanon folgt. Nun also legt Surkamp nach mit einem Dokument, das komplett in englischer Sprache verfasst ist. Anmerkungen dazu von Helmut Böttiger.
Die Debatte um die Verleihung des Nobelpreises an Peter Handke hat längst hysterische Züge angenommen. Mit großem moralischen Gestus wird dem Autor Parteinahme für einen nationalistischen Diktator oder gar die Leugnung eines Genozids vorgeworfen. Im schnell hochkochenden Twitter-Stil, der kaum Zeit dafür zu lassen scheint, sich wirklich mit den Werken dieses Autors zu beschäftigen, um die es eigentlich gehen sollte. Der Surkamp Verlag hat sich jetzt anscheinend genötigt gesehen, wegen der sich verselbstständigenden Debatte eine mehr als 20-seitige Verteidigungsschrift für Handke in englischer Sprache an schwedische Medien zu schicken. Man weiß nicht, ob der Verlag sich und seinem Autor damit einen Gefallen getan hat. Denn indem er Punkt um Punkt zu widerlegen versucht, was Handke im Einzelnen vorgeworfen wird, lässt er sich bereits auf eine Ebene ein, die letztlich nur eine schiefe Ebene sein kann. Es hilft angesichts der fatalen öffentlichen Erregungsmechanismen wenig, wenn man nachweist, was Handke politisch wirklich gesagt und gemeint hat. Denn dadurch befeuert man nur den Diskurs selbst. Der Text des Verlags erscheint wie eine Verzweiflungstat. Peter Handke ist ein durch und durch poetischer Autor, der allerdings immer wieder auch Politisches thematisiert. Tatsächlich trennt er nicht zwischen Literatur und Politik, aber in einem eher überraschenden und unerwarteten Sinn. In seinem Drehbuch zu dem von Wim Wenders 1974 inszenierten Film »Falsche Bewegung« gibt es einen programmatischen Dialog. Der eine sagt da, wenn nur das Politische und das Poetische eins sein könnten. Und der andere antwortet, das wäre das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. In diesem Dialog steckt der ganze Handke. Und auch seine Auseinandersetzung mit dem Bürgerkrieg in Jugoslawien ist nur vor diesem Hintergrund zu verstehen. Handke spricht nicht tagespolitisch. Er leidet unter der Zerstörung seines Sehnsuchtslands Jugoslawien, an dessen Grenze er mit einer slowenischen Mutter aufgewachsen ist. Es war für ihn ein Märchenland und er setzt sich mit dem Ende dieses Märchens auseinander. Ausgangspunkt seines poetischen, jegliche Politik übersteigenden Zorns ist für ihn die Entwicklung, dass dieses Land sofort in Gut und Böse aufgeteilt wurde. Die Kroaten waren die Guten und die Serben waren die Bösen. Für Handke war das Verhängnis aber das Ende Jugoslawiens an sich. Jeder hatte dieselbe Schuld daran und er steigerte sich in seiner Wut und seiner Trauer in eine poetische Absolutheitsvision hinein, in der er das Serbische in Schutz nahm und zum Widerständigen und Verkannten stilisierte. Jeder, der Handke gelesen hat, weiß, dieser Autor ist alles andere als ein Nationalist oder gar Militarist. Und wer Bücher wie Wunschloses Unglück gar nicht kennt, kann im Grunde nicht dazu befugt sein, über den Rang dieses Autors moralisch zu urteilen. Es ginge vor allem darum, Handke als einen literarischen Autor zu charakterisieren und nicht als einen, der sofort mit politischen Statements oder Interviews aus dubiosen Quellen in Verbindung zu bringen ist. Handke hat sich verirrt, er hat sich in theatralischen Posen verheddert, er neigt zum Jähzorn, aber er ist weder ein Genozidleugner noch ein Diktatorenverherrlicher. Doch es steht zu befürchten, dass die Erklärungen des Surkamp-Verlags genau das Gegenteil bewirken. Man bleibt in diesem Diskurs und spricht nicht über ästhetische Fragen.
Helmut Böttiger über Argumentationshilfen zum besseren Handke verstehen. Das Bolschoi macht es und das Londoner Royal Ballet macht es auch. Das Kino hat sich in den vergangenen Jahren einen konstanten Platz auf der Leinwand gesichert. Und in der Regel ist die Leinwand dann riesig, der Sound glasklar, das Bild in HD-Qualität top. Das Londoner Royal Ballet hat gestern einen Konzertabend mit zwei Klassikern des 20. Jahrhunderts und einen aus dem 19. live in ausgewählte Kinos übertragen. Das Concerto von Kenneth Macmillan, ein Einaktballett mit Musik von Dmitri Schostakowitsch und Enigma Variations von Frederick Ashton, das in jeder Dekade einmal in London getanzt wird, und der dritte Akt von Raimonda, ein Ballett in drei Akten des russischen Komponisten Alexander Konstantin Tinovich Glasmov. Wiebke Hüster, Sie sind gestern ins Kino gegangen und haben von dort aus den Ballettabend live verfolgt. Wie war das denn so für Sie?
Ich fand das fantastisch. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Das Bolschoi-Ballett macht das ja bereits seit 10 Jahren. Jetzt aber gibt es auch das Royal Ballet zu sehen. Und ich muss sagen, die Regie ist so viel besser als noch vor ein paar Jahren. Ich finde das unglaublich toll, wie nah man an den Tänzern dran sein kann, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man klebt ständig mit dem Blick auf den und sieht nie das Gesamtbild, für das ja eigentlich die Choreografen diese Stücke gestellt haben. Und das Zweite, was ich sehr toll finde, man sieht natürlich ein Repertoire, das man nicht sehen würde wie diese Stücke jetzt, wenn man nicht in der britischen Hauptstadt lebt oder in einer sonstigen Großstadt, wo es eine wirklich gute Repertoirepolitik im Ballett gibt. Und das wird leider immer seltener. Gerade diese Werke von Macmillan und Ashton, die wirklich zum Kernrepertoire der englischen Ballettkompanie zählen, sind ja Klassiker des 20. Jahrhunderts und darf man eigentlich nicht missen, wenn man ein komplettes Verständnis vom klassischen Tanz gewinnen möchte. Und das ist natürlich fantastisch. Und das Dritte, was so toll ist, also über dieses Repertoire hinaus, ist, dass man Stars sieht. Selbst wenn sie in einer Großstadt leben und ein tolles Repertoire haben, sehen sie nicht unbedingt diese großen Ballerinen, wie das gestern Abend der Fall war mit Natalia Osipova.
Also in totaler Nahaufnahme, nehme ich an, das gehört ja auch dazu.
Ja, das war in der Tat ganz fantastisch. Und zusätzlich muss man sagen, gibt es neuerdings eben Anmoderationen. Da war die frühere Prima Ballerina des Royal Ballet, Darcy Bussell, dabei, die natürlich besonders kompetent über diese Werke sprechen kann. Dann führen die beiden, sie und ihre Co-Moderatorin, haben Interviews geführt mit den Tänzern, mit den Solisten, haben außerdem Probenaufnahmen dazugestellt gestern Abend, aus dem Studio, wo dann die Tänzer auch nochmal erklären, die besonderen Schwierigkeiten ihrer Rolle und so. Man ist schon wirklich sehr, sehr nah dran. Und wie Sie sagen, diese Nahaufnahmen, ja, also bei Osipova war total toll. Raimonda, dritter Akt, das ist angelehnt an ungarische Volkstänze. Das hat eine unglaubliche Dynamik, ein Tempo, eine Leidenschaft, ein Temperament. Und das kann Osipova, wie sie selbstbewusst zuvor erklärte, auch besonders gut, weil sie schließlich Russin sei. Stimmt aber. Was aber ganz toll ist bei diesen Nahaufnahmen, Aufnahmen von Ossipova, ist, dass man das in ihrem Gesicht sieht, die Freude, dieser Übermut, diese Souveränität, mit denen sie sich da reinstürzt in diese Arbeit, das ist wirklich fantastisch. Das war eher ein Problem bei den Enigma-Variationen, Enigma-Variations von Ashton zur Musik von Edward Elgar, der ja darin seine Freunde porträtiert und seine Familie, und das spiegelt dieses wundervolle Ballett. Allerdings wird da eben geschauspielert für die große Distanz. Und wenn Sie das dann so nah in Nahaufnahme sehen, das sieht ein bisschen pathetisch aus, um es mal vorsichtig zu sagen.
Beim Bolschoi, wo wir schon gerade bei leichter Kritik sind, wurde ja manchmal gesagt, dass die Kamera nicht in allen Momenten immer gut hinterhergekommen ist. Wie ist das jetzt gelöst? Werden die Tanzbewegungen immer gut eingefangen?
Absolut. Also ich fand das fantastisch. Ich habe nämlich genau, das war immer so ein Unbehagen in meinem Hinterkopf gestern, dass ich dachte, okay, jetzt werde ich diese nächste Variation verpassen, weil die Kamera ist woanders. Nee, wirklich nicht. Also ich habe die nicht dabei ertappt. Man kann über diese Nahaufnahmenfrage, muss man diskutieren. Das muss man genau überlegen, in welchem Stück man das macht. Aber ansonsten muss ich sagen, unglaublich. Die müssen diese Stücke sehr oft sich anschauen, bis sie dann zu so einer tollen Live-Übertragung imstande sind.
Intime Momente, die gehen auf der großen Leinwand also nicht verloren. Das ist ja auch durchaus geeignet für weihnachtliche Stoffe. Was steht denn an zum Jahresende?
Ja, natürlich der Nussknacker, wobei man sagen muss, hier steht das Royal Ballet etwas hinter dem Bolschoi zurück. Das habe ich nämlich vorhin noch entdeckt. Mhm. Der Nussknacker kommt als Aufzeichnung aus London. Das ist nämlich eine Produktion von 2016. Aber das Bolschoi überträgt den Nussknacker live. Und dann wissen wir ja, wo unsere Herzen schlagen und wo wir dann eher hingehen.
Und Sie fahren nach London oder kommt wieder die Leinwand?
Also da kommt die Leinwand. Die Leinwand auf jeden Fall.
Wiebke Hüster über Ballett auf der großen Leinwand vom London Royal Ballet. Ab heute wird 4 Tage lang in Köln das 10-jährige Bestehen der Literatur- und Bildungsreihe Stimmen Afrikas gefeiert. Mit über 40 Autorinnen und Autoren, Übersetzern und Kulturschaffenden aus 15 Ländern Afrikas und der afrikanischen Diaspora. Die Schirmherrschaft haben der Schriftsteller Navid Kermani und die Schauspielerin Dennis Sude inne. Ich habe vor der Sendung mit Christa Morgenrath gesprochen. Sie hat die Stimmen Afrikas vor 10 Jahren ins Leben gerufen, als Plattform für afrikanische Autoren. Und ich habe sie gefragt, es ist ja wohl immer noch so, dass beim Thema afrikanische Literatur vor allem viele Europäer ihre Stimme erheben. Wir beide illustrieren das gerade ja auch sehr schön. Beobachten Sie mittlerweile trotzdem eine größere Diversität, wenn es um afrikanische Literatur geht?
Ja, ich beobachte mit leiser Hoffnung eine gewisse Diversität, natürlich auch, weil in den letzten Jahren viele Afrikanerinnen und Afrikaner zu uns gekommen sind nach Europa, aber natürlich auch, weil hier im Land eine Generation von afrodeutschen jungen Menschen heranwächst und insofern nimmt da erfreulicherweise die Vielfalt zu.
Gutes Beispiel ist die Kuratorin, die Sie gewinnen konnten des diesjährigen Festivals, Bibi Bakare Yusuf. Sie ist ja dafür bekannt, das Sprachensterben in Afrika stoppen zu wollen. Wenn aber viele afrikanische Schriftsteller ihre Romane auf Englisch veröffentlichen, und das ist ja der Fall, lässt sich der Sprachenreichtum Afrikas dann überhaupt noch retten?
Also die Afrikanerinnen und Afrikaner sind tatsächlich sehr besorgt, also die sich in diesem Bereich engagieren, dass vielleicht einige Sprachen, weil sie eben zu lange brachgelegen haben, schon vom Aussterben bedroht sind. Aber die Literaten sind natürlich wichtige Sprachrohre und können versuchen, in dem Bereich etwas voranzubringen. Das dauert natürlich sehr, sehr lange, wenn man diese über 2000 Sprachen alle angemessen wieder ins Leben bringen will. Und das heißt eben auch in Bildungsinstitutionen, in die Verwaltung, in Medien, auch ganz wichtig. Das ist eine große Anstrengung, die da erforderlich ist.
Welche Rolle spielt denn dabei die Übersetzung? Und vielleicht auch, wie ist die Qualität der Übersetzung von einer afrikanischen Sprache, sagen wir mal Hausa, ins Englische?
Das kann ich natürlich persönlich gar nicht beurteilen, aber es gibt eben auch eine heranwachsende Generation, die sich dafür stark macht. Also wie wir wissen, sind Übersetzerinnen und Übersetzer ja auch Künstler. Meistens werden sie nicht als solche wahrgenommen, aber sie schaffen ja auch etwas Neues durch die Übersetzung. Und es gibt natürlich auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die nicht nur selber schreiben, sondern auch übersetzen. Und da gibt es viele, die sich da jetzt eben auch anstrengen, auch in der jungen Generation, diese Sprachen wieder auch näher literarisch an sich heranzuholen.
Können Sie ein Beispiel geben? Welche Stimme wird im Moment besonders gehört?
Ich weiß nur von einer jungen Autorin, mit der wir auch in den letzten Jahren viel zu tun hatten. Das ist Okwiri Odur. Die studiert gerade an der Universität Bayreuth und da eben auch ihre eigene Muttersprache, nämlich Swahili. Und sie fängt jetzt an, eben mehr und mehr auch in dieser Sprache literarisch zu schreiben. Aber ihr nächster Roman erscheint erstmal noch in Englisch. Also das hat sie eben auch studiert.
Das Beispiel, das Sie gerade nannten, ist ja vielleicht ganz typisch. In vielen afrikanischen Ländern bestimmen vor allem europäische Kulturinstitute, also die Française, das British Council oder das Goethe-Institut, den kulturellen Dialog eben überall dort, wo frühere Kolonialmächte ihren sprachlichen Fußabdruck bis heute ja hinterlassen haben. Wie sollten diese afrikanischen Länder mit Sprachen umgehen, die ihnen während der Kolonialisierung übergestülpt wurden? Und wie Sie sagen, das ist ja auch häufig die gesprochene, die erlernte Sprache vieler Afrikaner. Was macht diese Sprachmacht mit der Identität dieser Länder?
Ja, das ist ganz sicher ein Thema von diesem Festival Crossing Borders, Translate, Transpose, Communicate. Also da liegt ja schon sozusagen der Ansatz drin und wir wollen eben ja auch darauf aufmerksam machen, dass es über 2000 Sprachen in Afrika gibt, die die Kolonialmächte eben auf eine Handvoll europäischer Sprachen reduziert haben. Und das ist ein großes Problem natürlich nicht nur für die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sondern für die Menschen insgesamt, die eben von ihren Muttersprachen quasi mit dem 6. Lebensjahr, wenn sie in die Schule gehen, abgeschnitten werden und der ganze Bildungsweg vollzieht sich dann natürlich in Englisch, Französisch, Portugiesisch oder was auch immer. Und da wächst jetzt Gott sei Dank das Bewusstsein, also die Dekolonisierung in den Köpfen, wie Ngugi wa Thiong'o, der große Kenianer, das auch schon angesprochen hat, setzt da jetzt auch wieder an, auch bei einer neuen Generation, die damit auch ein Selbstbestimmungsrecht einfordert, was natürlich eine große Berechtigung hat.
Christa Morgenrath über die Stimmen Afrikas, die noch bis zum 9. November auf dem Festival Crossing Borders in Köln zu hören und auch zu sehen sind. Und in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel geht es jetzt literarisch weiter.
Ja, auch seine Vorfahren lebten in Afrika, wurden dann aber als Sklaven in die USA verschleppt. Der afroamerikanische Schriftsteller Ernest James Gaines, der, wie jetzt bekannt wurde, verstorben ist. Gaines wuchs als Sohn von Plantagenarbeitern im US-Bundesstaat Louisiana auf und galt als Chronist des amerikanischen Südens. Das harte Schicksal der Sklaven und ihrer Nachfahren, aber auch deren Emanzipation, das waren seine literarischen Themen. Insgesamt veröffentlichte Gaines 8 Bücher, darunter A Lesson Before Dying, die Geschichte eines Schwarzen, der von einem weißen Richter zum Tode verurteilt wird. Das Buch wird auch hierzulande an Schulen gelesen. Zwischenzeitlich lebte Ernest James Gaines zwar in Kalifornien, seine Bücher aber spielten in den Südstaaten. Und dorthin kehrte der Autor irgendwann auch zurück. In seinem Haus in Louisiana ist er jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben. Das geplante Museum der Moderne in Berlin, eine zweite Elbphilharmonie, ein Prestigebau, der am Ende um ein Vielfaches teurer wird als ursprünglich geplant. Als vor kurzem bekannt wurde, dass das neue Berliner Museum mehr als doppelt so teuer werden dürfte wie ursprünglich angenommen, da wurden die Erinnerungen an das Hamburger Kostenfiasko ganz schnell wieder wach. Zumal in Berlin dieselben Architekten am Werk sind wie damals bei der Hamburger Elbphilharmonie, das Duo Herzog und de Meuron. Nun versucht Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die Sorgen zu zerstreuen und verspricht, noch teurer wird das Berliner Museum nicht werden.
364 Millionen Euro, da sind wir heute, was die Baukosten angehen, sind für uns alle, auch für Herzog und de Meuron, eine Schmerzgrenze. Und wir werden alles daran setzen, durch ein enges Monitoring mindestens einmal im Jahr an die Haushälter berichten, dass diese Schmerzgrenze auch tatsächlich eingehalten wird.
Das Wort von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in unser aller Ohren. 2026 soll das neue Museum der Moderne in Berlin eröffnen. Der Baubeginn ist noch für dieses Jahr geplant. Ich werde die Welt nie wiedersehen, so heißt das jüngste Buch des türkischen Schriftstellers Ahmet Altan. Er hat es im Gefängnis geschrieben. Nun aber gab es doch ein Wiedersehen mit der Welt. Anfang der Woche durfte Altan das Gefängnis verlassen. Ein türkisches Gericht hatte den Schriftsteller vor 3 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, den Putschversuch gegen die türkische Regierung unterstützt zu haben. Das Urteil wurde international kritisiert. Jetzt hat die türkische Justiz Altans Haftstrafe zwar nicht aufgehoben, aber deutlich reduziert. Und das Gericht ordnete seine sofortige Freilassung an, allerdings unter Auflagen. Altan darf das Land vorerst nicht verlassen. Ende November wird ihm in München der Geschwister-Scholl-Preis verliehen, dann also wohl in Abwesenheit.
Das war Kultur heute an diesem Mittwoch. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen die Informationen am Abend, unter anderem mit Hintergründen zur Halbzeitbilanz der Bundesregierung, die aus deren Sicht positiv ausfällt. Im Studio war Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Abend.